Radio Jade, Bürgerfunk.
Hallo im Bürgerfunk bei Radio Jade. Wir haben heute den 6.4.25. Ich bin Stefanie Eilers und die erste Vorsitzende des NABU Wilhelmshaven. Aus der aktuellen Lage rund um die Entwicklung Wilhelmshavens zur Energiedrehscheibe Deutschlands haben sich im Mai 2022 die Umwelt- und Klimaschutzverbände der Stadt, der Region und darüber hinaus zusammengeschlossen und das Netzwerk Energiedrehscheibe gegründet. Heute sind in diesem Netzwerk mehr als inzwischen 150 Leute täglich unterwegs und sammeln Neuigkeiten und tauschen sich zu den aktuellen Entwicklungen aus. Die vier großen Umweltschutzverbände Deutsche Umwelthilfe, der BUND, NABU und Greenpeace und die Scientists for Future als Wissenschaftsorganisation sind dabei. Aktuell zählen wir 23 Gruppierungen, Vereine, Bündnisse und Einzelpersonen. In jeder Sendung, heute ist schon die 61. Sendung dieses Bündnisses, möchte ich euch aus diesem Kreis der Fachleute Menschen vorstellen, Themen moderieren oder Neuigkeiten vermitteln, die dieses Netzwerk hervorbringt, recherchiert hat und gefunden hat. Und wenn ihr die Sendung von heute hören wollt, meldet euch bitte. Sie wird ohne Musik zugeschnitten und ist damit auch ein Wissens- und Zeitzeugnis für eine Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis. Bitte schreibt dazu eine Nachricht in allen gängigen Messengern an 0171 371 6016. Ich wiederhole 0171 371 6016 oder eine E-Mail an info@nabu-wilhelmshaven.de. Und wenn ihr das nachhören wollt, was schon immer mal gelaufen ist, dann schaut ihr bitte auf unsere neue Mediathek, zu finden unter www.stephanie-eilers.de. Heute live im Studio, Jonas Hein.
Ich bin Romangeograf und bin in Hamburg aufgewachsen, das wird auch noch relevant später, und arbeite an einem Forschungsinstitut in Bonn, am Deutschen Institut für Entwicklung und Nachhaltigkeit, oder wir sollen eigentlich mal den englischen Namen benutzen, German Institute for Development and Sustainability.
Na, das ist ja ein Ding. Also, wir haben einen Geografen heute im Studio. Okay. Und was macht man genau in diesem Institut, bitte?
Wir sind ein ressortnahes Forschungsinstitut. Wir arbeiten zu verschiedenen Themen der globalen nachhaltigen Entwicklung. Und das umfasst vor allem Forschung zu Ländern außerhalb Europas, zu Demokratisierungsprozessen, zu Autokratisierungsprozessen, zu Umweltgovernance-Fragen, Klimapolitik. Das ist so ein relativ breites Spektrum und wir haben verschiedene Ausbildungsprogramme, wo wir junge Menschen, aber auch so Mid-Level-Careers letztendlich auf verschiedene Positionen in der internationalen Zusammenarbeit vorbereiten.
Na bravo, aber deswegen bist du heute nicht hier, sondern wir haben es heute mit einem Fluss. Und welchem?
Genau, wir beschäftigen uns heute mit der Elbe.
Weil du kommst aus Hamburg und da liegt das nahe.
Genau, da liegt das nahe.
Okay, was machen wir bei der Elbe heute?
Ja, also wir schauen uns den Fluss mal ein bisschen an. Sagen wir mal, ich denke mal, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn wir jetzt hier in Wilhelmshaven sind, vielleicht von der Mündung auszugehen, also von der Mündung des Ästuars auszugehen und dann bis nach Hamburg vorzuarbeiten.
Wunderbar, also ein Ästuar. Was bedeutet das?
Ein Ästuar ist letztendlich, einfach gesagt, eine Tide beeinflusste Flussmündung. Also eine Flussmündung, die ein Stück weit durch den Fluss selbst, also durch das Süßwasser, was abfließt, aber eben auch stark durch Ebbe und Flut beeinflusst wird.
Ja, moin! In der Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk bei Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers und habe heute Besuch. Also Geograf und Elbe. Der Jonas ist da aus Hamburg. Herzlich willkommen noch einmal in der Sendung. Wir hatten es schon mal in einer vorherigen Sendung über die Flussverschmutzung in der Elbe durch Industrieanlagen. Da gibt es eine große Kupferhütte zum Beispiel in Hamburg. Und du gibst mit uns jetzt aber so ein bisschen einen historischen Blick, damit wir erstmal ankommen in deinem Fluss. Hm?
Genau, wir fangen jetzt und gehen das ein bisschen, sagen wir mal, ins Mittelalter zurück und schauen uns ein bisschen die Elbe mal ausgehend von der Mündung an. Viele von euch, von Ihnen, kennen vielleicht die Insel Neuwerk. Auf der Insel Neuwerk steht sozusagen das älteste, erhaltenste Bauwerk Hamburgs. Ein Leuchtturm, letztendlich auch früher mal ein Wehrturm gewesen, der letztendlich den Eingang zur Elbe einerseits für die Schiffe erkennbar gemacht hat, gleichzeitig aber auch ein Stück weit sozusagen bewacht hat. Und wer die Region ein bisschen kennt, weiß ja, dass Cuxhaven auch lange Zeit zu Hamburg gehört hat, also ein wichtiger Außenposten einfach für Hamburg war, um ein Stück weit diese Elbmündung zu schützen und auch um da natürlich auch einen Hafen zu haben. Und dies ist letztendlich aus meiner Sicht wichtig, um einfach sozusagen diese enge Verknüpfung zwischen der Stadt Hamburg und zwischen der Fähigkeit der Stadt Hamburg und die sozusagen seit dem Mittelalter es geschafft hat, diesen Fluss in ihrem Sinne zu gestalten, um eben sicherzustellen, dass Schiffe unterschiedlichster Größe, früher waren sie natürlich ein bisschen kleiner als heute, diesen Hafen ansteuern können.
Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt hast du Schiffe unterschiedlicher Größe. Wir wissen, wir haben heute riesen Containerschiffe, die nach Hamburg reinfahren. Weißt du, wie lang dieser Flusslauf bis zum Hafen ist? Haben wir da eine Kilometeranzahl? Da überfalle ich dich jetzt ein bisschen. Das tut mir leid, das kam mir gerade so.
Ja, bei Zahlen bin ich immer nicht der Beste, aber es sind, glaube ich, so ungefähr 110, 120 Kilometer, die Schiffe von der Mündung bis zum Hafen zurücklegen müssen.
Das ist ja schon mal ein Brett.
Genau, das kann man sozusagen, wenn man so möchte, auch als Vorteil verkaufen, weil man sozusagen große Mengen an Waren vergleichsweise günstig ins Landesinnere transportieren kann. Aber es ist natürlich immer auch wieder eine Herausforderung, einerseits für die Kapitäne, es ist immer eine Herausforderung, was das Sedimentmanagement anbelangt. Es dauert auch einfach eine gewisse Zeit und das ist dann eben natürlich auch ein bisschen kostspielig letztendlich, diese zusätzliche Strecke.
Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Heute haben wir es mit der Elbe. Jonas ist da. Hallo, willkommen nochmal. Und du bist Geograf und an der Elbe, da hat man ja ganz große Schiffe. Erzähl uns mal, fahren die da einfach so rein?
Gut, zunächst einmal brauchen sie einen Lotsen, aber man kann sagen, dass sie letztendlich einfach so reinfahren. Aber damit sie sozusagen weiterhin einfach so reinfahren können, muss natürlich eine gewisse Solltiefe sichergestellt werden. Und damit diese Solltiefe sichergestellt werden kann, muss diese Elbe nicht nur immer mal wieder vertieft werden, damit sozusagen die größeren jeweils dann aktuellen Schiffe reinfahren können. Nein, man muss auch sozusagen kontinuierlich Sediment aus diesem Fluss herausnehmen. Da immer wieder einerseits sozusagen Marinesedimente reinkommen von der Nordsee, gleichzeitig sozusagen Sedimente vom Land reingespült werden. Und damit sozusagen das Wasser immer gleich tief ist, damit die großen Schiffe eben auch wirklich den Hafen erreichen und nicht irgendwo im Schlick stecken bleiben, muss da kontinuierlich Sediment rausgenommen werden. Und das bedeutet tatsächlich, dass fortlaufend gebaggert wird, sozusagen dem ganzen Tide-beeinflussten Abschnitt, der vom Hamburger Hafen sozusagen beginnt, also nicht im ganzen Tide-beeinflussten Abschnitt, aber dem relevanten vom Hamburger Hafen bis zur Mündung. Und dieses Sediment muss auch immer irgendwo hin. Und dass sozusagen das Material, was etwas giftiger ist oder was eine gewisse Toxizität aufweist, das wird behandelt und dann an Land gebracht und da sozusagen auf Deponien gelagert. Die Deponien brauchen natürlich Platz und das ist natürlich gerade in so einem Stadtstaat wie Hamburg, wo Platz immer sehr begrenzt ist, immer auch ein Thema. Oder sie werden innerhalb des Estuars selber umgelagert. Das ist aber mit dem Risiko immer verknüpft, dass sie dann eben auch ganz schnell wieder im Hafen drin sind. Oder sie werden in der Nähe von Helgoland, ich meine, die Tonne heißt Tonne E3, verklappt.
Okay, kannst du uns sagen, wie Verklappen sich dann äußert? Also ich habe hier gehört von sogenannten Injektionsbaggern, die also mit der Tide hier in Wilhelmshaven das aufwühlen und die Tide trägt dann den Sand weg, da wo er stört. Und du sagst jetzt, es wird aufgeladen und irgendwo anders verklappt. Wie geht das?
Also wie das genau technisch funktioniert, kann ich dir gar nicht so genau erklären. Also es ist letztendlich so, dass man eben festgestellt hat, dass wenn man sozusagen innerhalb des Estuars direkt wieder umlagert, dass man dann sozusagen so einen Prozess initiiert, den man Kreislaufbaggerei nennt und der eben dazu führt, dass man ungeheure Sedimentmengen immer wieder neu umlagern muss. Deswegen hat Hamburg und also die Hamburg Port Authority und die Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung mal überlegt, naja, was für andere Lösungen kann es eigentlich geben? Und Hamburg hat dann ein Abkommen und eine Vereinbarung geschlossen mit Schleswig-Holstein und hat eben die Erlaubnis, eine bestimmte Sedimentmenge jedes Jahr in der Nordsee, in der Nähe von Helgoland, zu sagen, um da letztendlich ins Meer zu kippen und sozusagen so ein Stück weit so weit weg vom Estuar, dass es sozusagen nicht wieder reingespült wird. Und da gab es natürlich auch eine Reihe Untersuchungen und die finden fortlaufend statt, ein gewisses Monitoring, um eben sicherzustellen, dass die ökologischen Auswirkungen dann ein Stück weit minimiert werden. Und das ist natürlich immer so eine Frage, wenn man sozusagen einfach große Mengen Sediment irgendwo neu verfrachtet, dann mag das Auswirkungen haben. Es gab da auch Untersuchungen dazu, und es ist dann am Ende nicht klar gewesen, ob sozusagen der Gifte aus den Sedimenten kommen oder ob die Gifte nicht ohnehin in der Nordsee drin sind. Das ist immer so diese Kausalitätsfrage, die bei Umweltgiften ja häufig sehr, sehr schwierig ist. Es gibt natürlich vor allem von Fischerinnen und Fischern durchaus immer mal wieder sozusagen Beschwerden, dass das eben doch Auswirkungen hat. Das ist aber natürlich auch sehr schwer genau nachzuweisen, woran jetzt tatsächlich diese ökologischen Auswirkungen liegen.
Das ist, glaube ich, eine Aufsummung aller möglichen Dinge, die in der Nordsee so passieren. Wir haben ja schon mehrere Sendungen zu dem Thema gemacht. Die Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie ist so ein Begriff, glaube ich, den man da verwenden kann. Wir hatten es gerade mit Schlick und Baggereien auf der Elbe. Wir müssen da nochmal weiter gucken. Komm, großer Sandkasten, erzähl.
Ja, also was einfach spannend ist, wenn man sich die Elbe, aber auch andere letztendlich Ästuare anschaut, andere Häfen auf der Welt, ist, dass man letztendlich, um diese Häfen aufrechtzuerhalten, um wirklich zu ermöglichen, dass wir Waren aus dem Hafen rausbekommen, in den Hafen rein, also dass die großen Schiffe da rein und rausfahren können, man permanent baggern muss, man permanent Material aus diesen Flüssen rausholen muss. Und ein Teil davon, klar, wird einfach sozusagen innerhalb des Systems, also innerhalb des Ästuars umgelagert. Aber wenn man das sozusagen ein Stück weit dauerhaft entnehmen will, braucht man einerseits eben Flächen an Land, da packt man auch die Dinge hin, die irgendwie toxisch sind. Oder man braucht weitere Flächen im Meer. Da gibt es einerseits eben diesen Ort bei Helgoland und darüber hinaus hätte Hamburg es gerne, dass Hamburg auch Schlick, auch Sediment in der ausschließlichen Wirtschaftszone Deutschlands verklappen kann, also sozusagen ein Stück weiter raus ins Meer.
AWZ, ausschließliche Wirtschaftszone. Was weißt du über diesen Begriff?
Ja, die ausschließliche Wirtschaftszone, das ist sozusagen der Bereich, der nicht mehr Teil des Küstenmeeres ist, sondern für den sozusagen der Bund direkt zuständig ist. Ausschließliche Wirtschaftszone bedeutet letztendlich, dass diese ökonomisch nur von der Bundesrepublik genutzt werden darf, beziehungsweise wenn sozusagen Unternehmen, die vielleicht auch aus anderen europäischen Ländern kommen, jeweils immer sozusagen eine Erlaubnis brauchen der Bundesregierung.
Okay, bei AWZ und ausschließlich wirtschaftliche Nutzung kräuseln sich mir so ein bisschen die Nackenhaare. Also bei Senabu, Naturschutz und so weiter, stellt man da Windmühlen rein, Windkraftanlagen hinein. Dann kommen da Vogelschwärme vorbei, haben wir vielleicht ein Problem. Dann kommen da Fledermäuse vorbei, haben wir vielleicht ein Problem. Sagen wir, okay, muss ja wohl. Wir haben ja bisher so viel Energie importiert. Dann heißt es ja, zwischen den ganzen Stielen ist ja die Welt wieder in Ordnung, weil da kann sich ja wieder Muschel annisten. Das ist ja sowas wie ein neues Riff an diesen Betonfüßen. Und jetzt kommst du und Hamburg will da Schlick hin tun. Jonas, was ist denn das? Sag mal was.
Ja, also letztendlich ist das Problem liegt halt eben sozusagen in dieser expansiven Logik, die notwendig ist, um so einen Hafen aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat mehr und mehr Material. Und Schleswig-Holstein ist jetzt auch nicht bereit, sozusagen immer mehr Material innerhalb des Schleswig-Holsteiner Küstenmeeres zuzulassen. Und dann ist letztendlich aus Hamburger Sicht in dem Fall sozusagen die logische Überlegung, wir brauchen Orte, die irgendwo anders liegen, möglichst nicht in einem anderen Bundesland. Ist ja auch eine Bundeswasserstraße. Und das Material wird dann sozusagen in den Teil des Meeres verfrachtet, der dann wiederum vom Bund verwaltet wird.
Okay, kleiner Sidestep. Das Netzwerk Energiedrehscheibe besteht ja aus mehreren Gruppen und Organisationen und wir haben gerade eine neue Gruppe aufgemacht, da könnt ihr euch noch anschließen. Wenn ihr also irgendwas mit Inseln am Hut habt, dann heißt das Ding Inseldrähte und da geht es jetzt um den Anschluss der Windkraftanlagen aus der AWZ zum Land und Langeoog, viele Grüße an Bärbel, hat glaube ich 8 Trassen zu erwarten, die durchs Watt und durch den Nationalpark durchgewühlt werden, das nur so knallt. Und wir sind gerade dabei zu gucken, kann man da noch irgendwas ein Stückchen abwenden, Raumordnungsverfahren und so weiter, also ich lerne auch gerade wieder verdammt viel neue Vokabeln, bin ja eigentlich irgendwie Ehrenamtlerin in diesem ganzen Zirkus, also da geht es noch weiter, also wenn ihr Ambitionen zur Insel habt, gerne dahin in Urlaub fahrt, euch für Watt und Wiesen einsetzen wollt, dann kommt doch bitte zu den Inseldrähten dazu. Werbeblock Netzwerk Energiedrehscheibe Ende. Hier ist die Sendung des Netzwerks Energiedrehscheibe im Bürgerfunk von Radio Jade. Ich bin Stefanie Eilers. Zu Gast ist heute Jonas Hein aus Hamburg, ein Wissenschaftler mit Bezug zur Elbe. Und wir reden über Baggerschiffe, Festspiele, glaube ich. Ne? Also wir haben gesprochen, dass die jetzt schielen auf die AWZ, genau.
Die Wirtschaftszone,
genau. Und jetzt haben wir aber immer noch mehr Schlick. Was machen die denn noch mit?
Genau, also naja, ein Teil des Schlicks wird natürlich auch an Land verfrachtet und also an Land verbracht. Und das wird eigentlich auch schon sehr lange gemacht. Das wird früher auch schon gemacht, um sozusagen einfach die Marsch zu erhöhen, ein Stück weit. Mhm. Es war zeitlang auch durchaus, ja, es ist ja ein fruchtbares Material, bis man dann eben irgendwann festgestellt hat, dass das eben durchaus ein bisschen giftig ist. Das heißt, eine Zeit lang haben das auch sozusagen die Bauern auf ihre Felder bekommen, bis dann halt bemerkt wurde, dass man das danach lieber doch nicht mehr essen sollte. Und jetzt gibt es eben eine Reihe von sozusagen Deponien, wo dieser Schlick dann verbracht wird. Es gibt einmal sozusagen noch so eine Einrichtung, Meta, die den Schlick dann auch nochmal behandelt. Aber dann gibt es sozusagen eine Reihe von Spülfeldern, auf die der Schlick zunächst kommt. Die sind in Hamburg-Moorburg beispielsweise bis zu Hamburg 100 Hektar groß. Und dann gibt es sozusagen verschiedene Schlickhügel oder Berge, wenn man so will. In Frankop gibt es da einen großen. Dann fährt man vorbei, wenn man von der Autobahn runterkommt und dann Richtung Altes Land fährt. Und dann gibt es einen sehr großen in Moorfleet, der auch noch sozusagen einen Schlick aufnimmt, also der am Ende eine Höhe von 56 Metern über dem Meer erreichen soll. Und das ist sozusagen dann das Endlager letztendlich für diese zum Teil dann noch belasteten Materialien, die man eben nicht im Estuar selber oder ins Meer verbringen will, aufgrund eben der Belastung.
Okay, also wir wissen, Hamburg baut Berge aus Schlick. Ich bin ja auch als Sprechende des Landesfachausschusses Meeresschutz des NABU Niedersachsen beteiligt im Wattenmeer-Beirat. Das ist ein Bündnis aus allen möglichen Wattenmeer-nahen Schutzorganisationen. Und dort gab es einen Vortrag, wo es darum ging, dass man wieder wie früher den Schlick quasi aus dem Fluss nehmen und sogenannten Kleipütten verbringen wollte. Das heißt, Wasser rauslaufen lassen, das darf sich absetzen, dann dürfen die kleinen Mikroorganismen die Dinge, die es dann noch zu zersetzen gibt, zersetzen. Und dann sollte man das zukünftig wieder nutzen, um Deichbau zu betreiben. Hat Hamburg denn auch Deichbaupläne oder überfalle ich dich mit der Frage jetzt?
Es gibt ja auch in Hamburg die, aber es ist schon ein kleiner Überfall, aber es gibt auch
Entschuldigung.
Es gibt natürlich auch in Hamburg sozusagen die Pläne, oder das findet gerade statt, sozusagen die Deiche sozusagen klimasicher zu machen. Und da werden in Hamburg auch die Deiche erhöht und dann eben auch verbreitert, um dann eben sicherzustellen, dass sie dann auch im Kontext von Meeresspiegelanstieg und Klimawandel sicher sind.
Nutzt Hamburg denn dann den Schlick, der aus dem Fluss kommt, dafür?
Ich meine, es gibt sozusagen so Pilotüberlegungen, das zu machen. Aber da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, wie weit das jetzt das schon geht. Aber letztendlich, klar, wird auch in Hamburg Großteil eben dann auch Klei für den Deichbau benutzt. Aber der stammt meines Wissens nach nicht, also das Material stammt meines Wissens nach nicht aus dem Fluss. Aber ich meine, dass das sozusagen Überlegungen, der immer mal wieder gibt, wie man dieses Material auch für den Deichbau nutzen kann.
Okay, das ist das Wesen dieser Sendung. Man kommt ins Gespräch und stellen wir fest, ach, wir brauchen noch eine Sendung. Also heute ist die 61. Netzwerk-Energiedrehscheibe. So, wir haben genug gebaggert, innen wie außen Berge gebaut, AWZ hinter Helgoland verklappt und es muss andauernd gebaggert werden. So. Und jetzt hast du noch was rausgefunden. Es gibt auch was, Panda-Bären?
Genau, es gibt eine Pflanze, der schöne Schierlingswasserfenchel. Der vom WWF auch so ein bisschen spaßeshalber, aber natürlich auch ein Stück weit für die Kampagnen als Panda-Bär der Elbe bezeichnet wird, weil er eben sehr, sehr selten ist. Er ist auch sehr, sehr schwer zu finden. Er ist auch schwer zu identifizieren, zumindest für den Laien. Also ich habe ihn auch mal gesucht. Ich habe ihn nicht gefunden. Und das Spannende an der Pflanze ist, dass er eben nur im Tide-beeinflussten Süßwasserbereich des Elbe-Estuars wächst.
Okay, und jetzt weiß man, endemisch und selten.
Genau, endemisch, er wächst nur dort, er ist selten und er steht eben auch für ein ganz spezifisches Habitat oder weitergefasst ein spezifisches Ökosystem, das eben dieser Tide-beeinflussten Süßwasserbereiche an der Elbe. Und die Pflanze wächst eben gerne sozusagen so an Tide-beeinflussten, also kleinen Prielen, in kleinen sozusagen Tide-beeinflussten Auenwäldern, von denen es leider nicht mehr wahnsinnig viele gibt, weil diese Flächen teilweise ja schon vor 100, 200 Jahren in Hafenflächen, Industrieflächen umgewandelt wurden, in Hafenbecken oder auch in Landgewinnung und landwirtschaftliche Flächen daraus wurden. Das heißt, dieses Habitat ist immer, immer kleiner geworden.
Und warum hast du dich mit einem Schierlingswasserfenchel befasst?
Ich habe mich mit der Pflanze beschäftigt, weil die auch eine sehr große Rolle gespielt hat bei den verschiedenen Gerichtsverfahren zur letzten jetzt ja abgeschlossenen Fahrrinnenanpassung oder Elbvertiefung. Da man davon ausgeht, dass durch die auch vergangenen Fahrrinnenanpassungen, Vertiefungen ein Stück weit die Salzwasser- bzw. Brackwassergrenze Richtung Inland verschoben wird, also sich inwärts verlagert. Und da es ja in Geesthacht ein Sperrwerk gibt, so der Lebensraum für diese Pflanze immer kleiner wird. Das heißt, sonst könnte man ja davon ausgehen, dass sozusagen die Tide einfach weiter reinströmt und dann gäbe es irgendwo Richtung Mecklenburg-Vorpommern dann vielleicht Platz für den Schädlingswasserfenchel. Aber das ist eben aufgrund dieses Sperrwerks nicht möglich. Das heißt, der Raum, der für die Pflanze in Frage kommt, wird immer kleiner, weil eben sozusagen mehr Salzwasser aus der Nordsee in die Elbe reingedrückt wird.
Okay, und da, wo eine seltene Pflanze ist, ist auch eine seltene Lebensgemeinschaft und damit ist die Pflanze ein Indikator für alles, was da sonst noch so kreucht und fleucht und brummt.
Ja, das kann man sich sicherlich so sagen, dass sie eben für dieses spezifische Ökosystem steht. Das heißt, natürlich geht es auch dem WWF und den anderen Organisationen, die sozusagen die Koalition Lebendige Tide-Elbe da gegründet haben und da die verschiedenen Gerichtsverfahren auch angestrebt haben, nicht nur um diese Pflanze selber, sondern eben um dieses Habitat, das eben einerseits durch die Fahrrinnenanpassung, aber eben auch durch die Industrialisierung letztendlich des Elbe-Estuars gefährdet ist. Und es gibt natürlich inzwischen eine ganze Reihe von Versuchen und auch mal weniger erfolgreich, mal erfolgreicher, neue Habitate zu schaffen, also sozusagen Ökosysteme wiederherzustellen, um eben der Pflanze und damit eben auch sozusagen diesem ganzen Habitat wieder Raum zur Verfügung zu stellen.
Ja, prima, danke. Also wir haben jetzt nach Schlick, haben wir es jetzt auch noch mit Pflanze und mit, und wenn du jetzt sagst, die Elbe müsste man sich mal anschauen und auch diese historischen oder naturnahen Bereiche, hast du für uns einen Ausflugstipp, wo man natürlich nicht quer durchlaufen sollte, aber wo es vielleicht einen Lehrpfad gibt oder wo man sich das ein bisschen anschauen kann?
Also ich denke, was sehr spannend ist, ist das Naturschutzgebiet Heukenlock. Heukenlock?
Ja, oh, okay, Heukenlock. Gucken wir gleich nach, okay?
Gucken wir gleich nochmal nach. Das ist so. Und das, genau, am besten, am einfachsten guckt man sich mal Google Maps an, wie man da hinkommt. Und da gibt es sozusagen eine der letzten, wenn man so will, Tideauen-Urwälder, wenn man es so weit fassen möchte, in dem sozusagen Priele dynamisch durch diesen Auenwald fließen und das ist sozusagen auch das bevorzugte Habitat, also die Ränder dieser Priele, wo der Schädlingswasserfenchel gerne wächst.
So, wir haben gerade ein Naturschutzgebiet oder ein Ausflugsziel gehabt, da wussten wir nicht, wie man es schreibt, aber du hast es nachgelesen. Vielen Dank, Jonas.
Genau, ich habe es nachgeschrieben und das Naturschutzgebiet Heukenlock, geschrieben Heuckenlock.
Gut, und da geht man hin und guckt sich diese wunderbare, ursprüngliche Landschaft an. Weißt du, wie groß das Heukenlock ist? Ach, ich nerv dich immer mit Zahlen.
Tut mir leid. Zahlen, da bin ich immer leider ganz schlecht. Es ist leider nicht wahnsinnig groß, aber es hat eben diese spannenden Priele. Es hat sozusagen so Auwaldstruktur, es hat Schilfbestände und es ist auf jeden Fall eine sehr dynamische Landschaft. Und man kann sich sozusagen vorstellen, dass so sozusagen in vorindustrieller Zeit sehr weite Bereiche letztendlich der Elbufer, insbesondere sozusagen in diesem Binnendelta, wo sich der Hamburger Hafen befindet, da sahen viele Bereiche mal so aus.
Ja, schön, wunderbar. So, wir haben noch mehr Themen abzuhakeln, wenn wir auf die Elbe gucken. Fallen dir noch ein paar ein, die ich mir quasi ins Stammbuch schreibe, wenn wir Flussestuar, Flussbaggereien, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Gibt es noch was du unbedingt sagen würdest, das müssen wir auch noch mal angucken?
Ja, es gibt eine Reihe von spannenden Themen. Also es gibt einerseits sozusagen die verschiedenen Überlegungen, die man in letzter Zeit getroffen hat, wie man beispielsweise den Tidehub des Flusses reduzieren kann. Also durch verschiedene Maßnahmen versucht man den Tidehub, der in den letzten Jahren, also in den letzten 100 Jahren aufgrund der verschiedenen Strombaumaßnahmen, also der Fahrrinnenanpassung, aber auch der Eindeichung, die ja vor allem seit nach der Sturmflut 62 eben große Teile der Elbmarsche wurden dann eingedeicht und dadurch ist der Tidehub angestiegen. Und jetzt schaut man, wie man sozusagen den wieder runterbekommt. Und da gibt es verschiedenste Überlegungen, beispielsweise Teile der Haseldorfer Marsch wieder an die Tide anzuschließen oder besonders kontrovers die alte Süderelbe zu öffnen. Oder die Dove-Elbe war auch mal im Gespräch. Also man versucht letztendlich dem Fluss ein Stück weit mehr Raum zu geben, um Flussabschnitte, Flussarme, die man eben eingedeicht hat und die eben jetzt nicht mehr Tide beeinflusst sind, wieder an die Tide anzuschließen, um so ein bisschen den Tidehub zu drücken.
Der Tidehub ist dann kritisch, wenn Schiffe einfahren, dass man auf so, ich habe mal gehört, das Schiff muss auf so einer Flutwelle mit reinfahren in den Hafen, stimmt das?
Genau, also die größten Containerschiffe können ja den Hamburger Hafen ohnehin nicht voll beladen erreichen und sie müssen, also müssen dann letztendlich auf der Flutwelle in den Hafen reinfahren.
Okay, ist eigentlich auch total verrückt, ne? Dass also ein Schiff eine Flutwelle nehmen muss und dann nicht mal voll beladen in den größten Hafen Deutschlands fahren kann. Kleiner Link zur zweiten Stunde heute. Wir haben es gleich noch im Anschluss mit der nationalen Hafenstrategie. Jonas ist so nett und hat das mit mir ein bisschen angelesen. Und das ist auch nur ein Anticken, was wir machen wollen heute, um zu gucken, was hat Wilhelmshaven im Verhältnis zu Hamburg. Ist dann Inhalt einer zweiten Sendung dann noch. Wir kümmern uns heute mal mit Blick auf den Hamburger Hafen um die nationale Hafenstrategie.